Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
An einem unerträglich heißen Sommertag.
An einem wunderschönen Sommertag.
An einem verschwitzten und überhitzten Sommertag nach einer Nacht im eigenen Saft geschmort, begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt.
Und einer von uns ist gut gelaunt.
Ja, genau, genau. Nee, ich bin auch, ich gebe dem Wetter nicht die Erlaubnis, meinen Gesamtzustand zu sehr zu beeinträchtigen. Aber genau, wir reden heute über das Thema Jesus auf dem Spielfeld. Wem gehört die Öffentlichkeit? Das ist sogar den ausgeprägten Fußballmuffeln unter uns, zu denen ich mich selber zähle, aufgefallen, dass in den Medien rauf und runter eine Szene aus dieser WM die Runde gemacht hat, heiß diskutiert wurde, und es ging nicht um irgendein ganz spektakuläres Tor oder ein skandalöses Foul oder einen Schiedsrichterfehlentscheid, sondern es ging um eine Gebetsszene nach dem Spiel auf dem Feld. Und das wird uns heute beschäftigen, welche Art der Öffentlichkeit von Religion vertragen wir in einer säkularisierten Gesellschaft noch? Wo nimmt der Glaube Anstoß?
Und was darf das Christentum darin eigentlich noch sein, oder?
Haben wir hier irgendwie eine Sonderstellung in negativer oder positiver Hinsicht? Also darüber sprechen wir. Das wird sehr spannend, aber vorher unsere Kategorien. Ich steige ein mit dem Stoßgebet.
Ja, das ist gut, dann haben wir das hinter uns.
Dann haben
ich
wir
ahne
das
schon, was kommt.
Genau.
Stoßgebet.
Genau, mein Stoßgebet, mein verschwitzter Seufzer ist jetzt die Hitze. Das klingt trivial, sich darüber zu enervieren.
Ist es auch.
Ist es auch, genau. Aber man kann ja seinem Körper auch nur so bis zu einem bestimmten Punkt befehlen, was er zu tun hat. Und wenn man dann so nachts bei 30 Grad im Schlafzimmer liegt, ohne Decke und einfach nicht richtig schlafen kann, weil es nicht abkühlen will. Ich bin dann heute Morgen um 2:30 umgezogen ins Erdgeschoss. Im Wohnzimmer habe ich mich auf eine Matte gelegt.
Warte mal, musstest du umziehen, weil dir zu heiß war oder weil du deiner Frau die Ohren voll gequengelt hast und sie dich runtergeschickt hat?
Nein. Ich habe ganz still gelitten und irgendwann gefunden, so, das wird jetzt nichts mehr. Das
ja gut, aber ich kenne ja dein stilles Leiden. Das ist dann so.
Ja.
Der röhrende Hirsch, der meint, er sei ein Stillleidender.
Oh Gott, da wird sich jetzt meine Frau wahnsinnig von dir verstanden fühlen, genau. Ja. Und dann quasi habe ich dann im Wohnzimmer vor mich hin gelitten und versucht, irgendwie eine Art von Durchzug, von Zugluft noch hinzukriegen. Ja. Aber ja, der langen Rede kurzer Sinn. Ich mag den Sommer. Ich beschwere mich ja normalerweise über die Kälte im Winter. Aber alles, was über 30 Grad ist, ist vom Übel. Und vor allem, wenn es nachts nicht mehr abkühlt, dann leidet meine Laune. Ja, genau. Ja, du kannst hier schon spotten. Ihr seid aber auch in einer kühleren Wohnung zu Hause, Stefan.
Ja, Manu, das war jetzt die ganz kleine Geige. Aber hey, wenn ihr Luxusprobleme habt, für die wir beten sollen, schickt es uns bitte nicht. Wir kommen zum Halleluja. Ja, ich war 3,5 Tage in Warschau. Mhm. Ich kannte Warschau überhaupt nicht. Ich war dort für eine GEKE Safeguarding Tagung. Darüber erzähle ich dir gerne ein anderes Mal. Aber mein Halleluja bezieht sich jetzt gar nicht auf die wunderbaren Menschen dort oder wie wir im Thema vorangekommen sind, sondern wirklich auf diese unglaublich faszinierende Stadt. Warschau ist für mich wie Berlin vor 15 Jahren. Und ich meine das im Gegenteil, überhaupt nicht rückschrittlich, sondern es ist überhaupt total Aufbruch. Es ist neu, es ist groß, die Plätze sind offen. Du kannst nachts um eins durch Warschau gehen und du fühlst dich absolut safe. Und trotzdem ist was los. Also es ist wirklich so eine pulsierende Stadt. Wunderbares Licht, schöne, schöne alte Gebäude, die noch da sind. Eine wunderbar hergerichtete Altstadt. Aber dann eben auch Uniquartier, wo das Leben wirklich fröhlich und toll ist. Und wir haben da schöne Sommernächte gehabt. Das Essen ist fantastisch in Warschau. Es gibt überall schnelles Internet. Die Straßenbahnen funktionieren auch bei 30 Grad Hitze. Ich bin wirklich ein bisschen schockverliebt in diese Stadt. Und ich werde natürlich dieses Jahr nochmal hinfahren. Das habe ich schon nach einem halben Tag dort entschieden. Es ist wirklich meine neue europäische Zweitlieblingsstadt nach Rom geworden.
Das haben wir gedacht.
Ja, genau. Natürlich. Also Rom ist etwas ganz anderes nochmal, aber Warschau ist wirklich mein neues Berlin geworden. Und was mich wirklich so gefreut hat, kennst du das, wenn du in den USA bist, so zwei Tage, dann hast du doch irgendwann wieder das Gefühl, dass die Welt gut ist, dass dich alle anstrahlen, dass man eigentlich Komplimente machen darf, dass man ein freundlicher Mensch sein kann.
Ja.
Und genau diese Wirkung hat Warschau.
Ach.
Es ist wirklich, die Menschen grüßen freundlich, sie versuchen mit dir Deutsch zu sprechen oder viele können auch sehr, sehr gut Englisch. Und es ist einfach so eine, ja, wie soll ich das sagen? Man kommt wieder zurück nach so einem Kurztrip und denkt, eigentlich ist alles ganz gut.
Ach, das ist ja sehr schön. Und mit diesem Schwung starten wir ins Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, wir haben uns im Vorfeld der Fußball-WM, also mit wir meine ich explizit nicht Manu, sondern diejenigen, die diese Fußball-WM interessiert, gefragt, was wird für die größten Probleme sorgen? Wird es die Einreise sein, die von irgendwelchen Eisagenten unterbunden wird, von Fußballspielern? Werden es diese Hydration Breaks sein, also diese Unterbrüche mitten in den Halbzeiten, wo es Trinkpausen gibt? Werden es die neuen Regeln sein, dass man nicht mit der Hand vor dem Mund sprechen darf, sonst mit einer roten Karte rausfliegt, die für die großen medialen Schlagzeilen sorgen werden, ich sage jetzt mal abseits der Spielergebnisse und fußballerischen Leistungen. Aber nein, es war etwas ganz Banales, es war ein Gebet, genauer ein Gebetskreis. Nach dem 7:1 Deutschlands gegen Curaçao beteten Felix Nedjar und Jonathan Tah gemeinsam mit Spielern der gegnerischen Mannschaft auf dem Rasen. Eigentlich ist es eine unspektakuläre, ja, fast schon rührende Szene, die irgendwie zeigt, dass da etwas Größeres ist als der Sieg in einem Fußballspiel und dass es so etwas gibt wie eine gemeinsame Verbundenheit, auch durch den Glauben, die vielleicht wichtiger ist als der sportliche Erfolg. Aber für viele andere war das eine problematische öffentliche Demonstration religiöser Überzeugung. Und die Reaktionen waren heftig. Es wurde dann ausgegraben, dass Nedjar anscheinend auch homophobe Anteile haben soll in seinem christlichen Glauben, dass er ein gefährlicher Evangelikaler ist, der jetzt dort eine Bühne bekommt. Und insgesamt berührt diese ganze Debatte eine große Frage, nämlich welche Rolle darf Religion in unserer säkularen Gesellschaft überhaupt noch spielen. Ja. Ich sage das extra so mit dieser Einschränkung in unserer säkularen Gesellschaft, weil in anderen Gesellschaften wäre ein solcher Gebetskreis keineswegs auffällig. Oder?
Ja, ja.
Da wäre das völlig normal. Niemand würde sagen, das ist eine zur Schaustellung von irgendwas, sondern das wäre halt schlicht das, was man tut. Manu, du hast auch davon mitgekriegt, als einer, der jetzt nicht unbedingt die Fußballmagazine schaut. Wie ist dir das Thema begegnet? begegnet? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ja, tatsächlich aus der Presse am Tag danach, weil ich das Spiel zwar tatsächlich die erste Halbzeit habe ich geguckt und da ist ja nicht so viel gelaufen und dann habe ich irgendwie abgehängt oder keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall das Spiel nicht zu Ende gesehen und diese Szene dann auch verpasst und die Bilder, die ich dann in der Folge in den Medien gesehen habe, eigentlich so wie du das beschrieben hast, fand ich auch, das ist doch eigentlich eine schöne Szene und ich habe das auch so gelesen als ein Zeichen für eine Dimension, für eine Glaubensdimension, die über die ganzen sportlichen Rivalitäten hinausgeht und die sich diese Spieler, die an diesem Gebetskreis oder an diesem Akt beteiligt waren, die sie sich nicht haben nehmen lassen. Das war ja auch eine, also 7-1 ist das Spiel ausgegangen. Das war ja auch eine Demütigung und man hätte da auch irgendwie einen Moment brauchen können, um das zu verdauen oder eher das Bedürfnis gehabt, jetzt vom Platz zu gehen und nicht noch irgendwie vorgeführt zu werden und so. Und in einem solchen Moment Spieler beider Mannschaften zu sehen, die zusammenstehen und in Form eines Gebets, eben, du hast das schon so auf den Punkt gebracht, zum Ausdruck bringen, das, was hier passiert ist, die letzten 90 Minuten, das ist nicht das, was uns entzweien kann oder das, was uns bestimmt, sondern da gibt es mehr. Ich habe daran witzigerweise weniger Anstoß erregt als bei Spielern, die dann nach einem erfolgreichen Torschuss irgendwie sich bekreuzigen oder in einer Art und Weise, es gibt ja oft auch gerade bei katholischen Spielern gibt es ja oft, dass sie dann gen Himmel schauen und quasi ihren Dank für dieses Tor und damit habe ich eigentlich mehr Probleme, weil da genau das nicht zum Ausdruck kommt. Es gibt quasi etwas, was über dieses Spiel hinausgeht, sondern eher der Gedanke mitspielt, mein Gott hat mir jetzt geholfen, dieses Tor zu erzielen und das ist dann für mich, klingt da oft eine Instrumentalisierung von Religion oder des Glaubens an, die mir sehr unsympathisch ist und die mir auch unwohl ist. Und das habe ich da gerade nicht gesehen. Deshalb,
ja. Und ehrlich gesagt, meine erste Vermutung, als ich nur die Schlagzeile gesehen habe, dass das ein Skandal sein soll, war, dass ich mir überlegt habe, ja, vielleicht kann die Öffentlichkeit schlecht mit so einem Gebetskreis umgehen, weil er uns vor Augen führt, dass das Fußballspiel halt nur ein Spiel war und dass es nicht das Eigentliche ist. Aber ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin gespannt, wie du das siehst. Ich glaube, das ist besonders in Deutschland, aber das stimmt schon auch für große Teile der Deutschschweiz, eigentlich zwei gegensätzliche Geschichten gibt, die wir uns ständig erzählen. Die erste Geschichte kennen wir, oder? Das ist so der Bedeutungsverlust des Religiösen, die Kirchenaustritte, die leeren Kirchenbänke, Kirchen schrumpfen, Gottesdienste werden schlecht besucht, religiöse Sprache verschwindet aus dem Alltag, religiöse Orientierung ist nicht mehr gefragt, gilt als altbacken und hinterwäldlerisch. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das endgültig überwunden sein wird. Und es gibt eine zweite Geschichte, und ich glaube, mit der bist du sehr vertraut. Das ist nämlich die Geschichte, dass Religion plötzlich wieder gefährlich ist. Ich würde sagen, so 9-11 war wahrscheinlich der Punkt, wo das wirklich groß geworden ist, wo das auf der Bildfläche aufgetaucht ist, dass Religion etwas ganz Gefährliches sein kann. Evangelikale Netzwerke, konservative Christen oder religiöse Influencer, jetzt auf der Seite des Christlichen, nicht auf der Seite des Islamismus werden da genannt. Es gibt Reportagen zuhauf über diese religiösen Influencer, über die rechtspopulistischen Tendenzen unter diesen religiösen Influencern, über ihre Queerfeindlichkeit, über ein Christentum, das wir ekelhaft finden auch, über ein Christentum, das mit Donald Trump ins Bett gestiegen ist, dieses evangelikale Christentum. Du hast gerade an einem Podium teilgenommen, vor etwa 2 Wochen, dazu Und das ist die andere Geschichte, die wir uns erzählen. Also, dass es eine gefährliche Öffentlichkeit des Religiösen wieder gibt, gerade des christlichen, des evangelikalen Christentums, und dass die an politischem Einfluss gewinnen können und dass das unbedingt zurückzudrängen ist.
Ja, ja.
Und ich glaube, an diesem Punkt, oder? Also in einer Gesellschaft, die eigentlich damit rechnet, dass das Religiöse aus ihren Reihen verschwindet, dann wahrzunehmen, dass da jetzt aber eine starke religiöse Symbolik auftaucht, kann dann für eine solche Gesellschaft bedeuten, dass sie gar nicht mehr fähig ist, damit umzugehen.
Mhm. Ja, ja, genau. Und ich teile deine doppelte Beobachtung, und das ist ja auch eigentlich spannungsvoll, dass man gleichzeitig sagt, Religion ist bedeutungslos, sie ist aber auch bedrohlich. Also was jetzt? Also entweder ist sie bedeutungslos, und dann man kann sich dann helfen und sagen, ja, die volkskirchliche, jetzt im Blick auf das Christentum, die volkskirchliche Frömmigkeit, der volkskirchliche Glaube, die Kirchlichkeit, die reformierte und katholische, die wird immer bedeutungsloser, aber es nehmen an den Rändern bedrohliche Phänomene zu, und die USA ist dann quasi das abschreckende Beispiel, obwohl eben da wird dann schon vieles durcheinander gebracht, weil in den USA würde wahrscheinlich kaum einer sagen, dass die Religion bedeutungslos geworden ist. Im Gegenteil, müsste man sagen, schon vor Trump und vor der Politisierung und Polarisierung der Evangelikalen in den USA war Religion in der amerikanischen Öffentlichkeit in einer viel größeren Selbstverständlichkeit präsent. Und was hierzulande Aufsehen erregt, jetzt wenn Fußballer sich zum Glauben bekennen oder so, oder auch wenn Politiker, da sind Politiker in Europa natürlich viel zurückhaltender, God bless America, das hat auch Obama und andere schon gesagt, also da ist die Gemengelage irgendwie anders, aber man hat irgendwie Angst vor, bei uns auch vor bedrohlichen Phänomenen von Religion, obwohl man die Überzeugung hegt, dass eigentlich Religion insgesamt an Bedeutung verliert.
Ja, ich finde das eine gute Beobachtung mit den USA. Ich glaube auch, dass es dort nicht so neu ist, wie das im Moment gehypt wird. Was mir auffällt, wenn es jetzt um unseren jetzt eher europäischen Kontext geht, ist, dass es ja eigentlich auch ein Stück weit ein Globalisierungsphänomen ist. Also jetzt nicht nur, dass wir die USA stärker wahrnehmen als früher, sondern dass auch die Religiosität, die wir in unseren Öffentlichkeiten beobachten können und mitbekommen, sehr viel stärker auch migrantisch geprägt sind.
Ja.
Dass es evangelikale, pfingstkirchliche oder freikirchliche Ausdrucksformen sind, die jetzt ihren Ursprung gar nicht genuin in unseren Gesellschaften haben, sondern die zu uns gekommen sind und da vielleicht auch einen Fremdheitsmoment auslösen können. Also dass diese neuen Formen von Christentum halt in einem gewissen Kontrast zu diesen traditionellen, in Deutschland würde man jetzt sagen, volkskirchentümlichen Formen stehen, bei uns in einem Kontrast zu den landeskirchlichen Formen, die wir kennen in der Schweiz. Und dass es da eigentlich eine viel weitere Frage ist, als nur die Frage, wie öffentlich darf Religion sein. Es berührt auch Fragen von Migration, von Identität und von Öffentlichkeit und auch von der Wahrnehmung des Fremden, die da mit drin steckt und wie wir damit umgehen. Und deswegen glaube ich, die Frage, die sich uns eigentlich stellt, also wenn man jetzt darauf achtet, dass es eben im Kern nicht um die Volkskirche, nicht um die Landeskirche geht, ist, welche Formen von religiöser Sichtbarkeit kann eigentlich unsere säkulare Gesellschaft aushalten, oder?
Ja, ja.
Weil ich glaube, Religionsfreiheit, das würde instinktiv jeder mal verteidigen und sagen, ja, das ist gut, das ist gut, das gehört ja irgendwo auch so zu den Menschenrechten und ist ja so eine Unterkategorie von Meinungsfreiheit oder so. Aber ich glaube, das, was dieses Bewusstsein so stretcht und wo es wirklich schwierig wird, ist dort, wo wir Fremdheitserfahrung machen durch die Repräsentation von Religiösem.
Gut, aber dann müssten Glaubensbekundungen oder religiöse Symbole von Muslimen in Europa noch größeres Aufsehen erregen. Weil das gibt's ja, das darf man nicht vergessen, das gibt's ja nicht nur bei Christen, dass die sich auf dem Fußballfeld bekreuzigen oder so. Es gibt ja die auch bei muslimischen Spielern gibt es viele, die nach einem Torschuss, erfolgreichen Torschuss irgendwie auf die Knie sinken und dann mit der Stirn den Rasen berühren oder so. Das sind klassische, auch religiös aufgeladene, muslimisch religiös aufgeladene Gesten. Man regt sich aber, wahrscheinlich regt man sich über beides auf. Und ich hab den Eindruck, das entscheidende Problem ist Religion mit einem missionarischen Selbstverständnis. Also, dass man das Gefühl hat, hier wird uns jetzt, und da, das verbindet sich dann mit dem Eindruck, hier wird jetzt eine öffentliche Bühne, die eigentlich für den Sport da ist, wird missbraucht, um eine Religion oder einen Glauben an den Mann zu bringen. Deshalb hat man ja, soweit ich weiß, du weißt da besser Bescheid, aber ich glaube, die FIFA hat ja bestimmte Arten religiöser Glaubensbekundungen ja auch verboten. Also die T-Shirts, auf denen dann draufsteht, Jesus liebt dich, und die Spieler haben da im Siegeslauf dann drauf gezeigt. Das ist ja verboten worden. Ja. Dieses Gebet, weiß ich jetzt nicht, das fällt offenbar nicht unter die FIFA-Restriktionen oder so. Aber
nein, fällt es nicht, und Gott sei Dank nicht. Oder ich glaube, wir haben hier eine ganz interessante Ausgangslage, Manu, wo wir über Kreuz liegen, ein Stück weit zu den Diskurslinien, die wir normalerweise kennen. Also normalerweise, und ich mache das jetzt extra pauschal ein bisschen vereinfacht, oder? Wäre es so, dass jetzt eine konservative, bürgerliche, eher rechts eingestellte politische Richtung Mühe hätte mit Öffentlichkeit von muslimischen Glaubensbekundungen. Ja. Die würde sagen, was nehmen die sich heraus? Wir sind doch hier noch im guten alten Abendland, das jetzt untergeht durch diese muslimisch-islamische Selbstdarstellung. Ja. Oder das wäre so ein Klassiker. Und wir hätten auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, eher eine linke, globalisierte, weltoffene politische Diskurslinie, die sagen würde, nein, das ist doch okay, lass das denen doch, das ist Teil ihrer Identität, das gehört zu ihnen, das ist wichtig, dass sie das haben können.
Ja, und jetzt, das gehört auch zu uns quasi. Genau. So, der Islam gehört auch zu Deutschland.
Der Islam gehört zu Deutschland, der Islam gehört zu Europa, der Islam gehört zur Schweiz. Also quasi das Fremde umarmen und sagen, es gehört dazu. Und jetzt passiert aber im Fall des Christentums aber etwas ganz Interessantes. Da wird plötzlich die Welt, das wäre jetzt die erste Diskurslinie, die ich dargestellt habe, oder? Zur großen Verteidigerin solcher öffentlicher Glaubensbekundungen, weil es ja das Christentum betrifft.
Du meinst
jetzt
das Medienportal und die Zeitung,
genau, die
Welt.
Die Zeitung meine ich, die Welt, ja. Das wird jetzt zur Verteidigerin dieser öffentlich-christlichen Selbstdarstellung, weil die quasi sagen, ja, seht mal, da kommt es wieder. Ihr habt es schon totgeschimpft, aber es ist da, es lebt, der Glaube ist da und die Linken können nicht damit umgehen. Während die Taz im Prinzip sagt, ja, das ist jetzt genau diese rückwärtsgewandte, reaktionäre Sache, vor der wir euch immer gewarnt haben, und passt auf, in den USA hat sich das schon Bann gebrochen, aber jetzt ist es auch hier, jetzt ist es in unserer Mitte angekommen, die große Bedrohung des Christlichen. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass die linke Bubble sich sehr wohlig eingerichtet hat in diesem bestimmten postkolonialen Diskurs, in dem eigentlich alles, was das Christliche ist, ist das Westliche, ist das Kapitalistische, ist das Böse. Mhm. Und alles, was nicht das Christliche ist und nicht das Westliche ist, ist etwas, woran man sich orientieren darf, woran man sich erfreuen darf, was ein lebendiger Ausdruck gelebter Vielfalt ist. Ja, ja. Und umgekehrt wäre es auf der rechten Seite so, dass man eigentlich, ich glaube, einen regelrechten Kulturschock hätte, wenn die Chefredaktion der Welt mal in so einem Gottesdienst wäre, aus dem dieses Christentum herkommt. Aber solange christlich draufsteht, verstehen sie Abendland, unsere Werte, unsere Leitkultur.
Ja, ja, ja.
Und das glaube ich, ist das eigentlich Spannende an der Art, wie das dann medial diskutiert und verhandelt worden ist.
Ja.
Aber das, was unter dem Strich bleibt, oder, ist vielleicht mal so eine erste große Beobachtung, dass man sagen kann, ja, durch die Säkularisierung, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, ist Religion insgesamt nicht unsichtbar geworden, sondern sie wird genau an solchen punktuellen Stellen viel, viel sichtbarer. Also früher war sie ein gesellschaftlicher Hintergrund. Mhm. Heute fällt jedes religiöse Symbol sofort auf, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, weil es erklärt werden muss, weil man es deuten muss neu, weil es nicht mehr einfach so verstanden wird.
Ja. Ja, und vielleicht gibt es auch eine Wechselwirkung in einer Zeit, in der Religion und eine bestimmte Religion in unseren Breitengraden, das Christentum, eigentlich zur Selbstverständlichkeit gehört, zum Hintergrundrauschen, auf dem alles andere findet. Auch bemerkenswert ist da, wenn jemand quasi einer anderen Religion angehört oder keinen religiösen Glauben teilt, aber sonst ist quasi die stille, schweigende Voraussetzung irgendwie katholisch oder reformiert werden ja doch alle sein. So, da fällt, einerseits kann man sagen, fällt Religion in der Öffentlichkeit oder religiöse Bezeugungen und so fallen gar nicht besonders auf. Man nimmt das gar nicht so wahr. Jetzt in unserer Zeit säkularisiert, vorgeblich zumindest, und auch mit einer bewussten Trennung von Religion und Staat, kann man sagen, es fällt vielleicht besonders auf, das hast du gesagt, aber es gibt ja vielleicht auch ein besonderes Bedürfnis, dann mit bestimmten symbolischen Aktionen Religion oder den eigenen Glauben, muss man ja sagen, das sind ja eigentlich sehr persönliche Kundgebungen. Es ist ja quasi nicht so, dass kirchliche Würdenträger jetzt da involviert wären, sondern da kommt das Bedürfnis aus, auf den eigenen Glauben öffentlichkeitswirksam medial zu demonstrieren oder zu bezeugen. Das war vielleicht früher. Weißt du, was ich sagen will, ist, es gibt auch eine Zuspitzung in der Darstellungsart, weil man nicht mehr so selbstverständlich den Glauben voraussetzt.
Da bin ich aber gar nicht ganz sicher, Manu. Oder ich denke jetzt mal, wenn wir jetzt 100 Jahre zurück könnten, wir hatten damals natürlich nicht dieselbe mediale Öffentlichkeit, aber dann waren Darstellungen des Religiösen halt in konfessionalistischer Sicht, also ob man jetzt reformiert oder katholisch, lutherisch oder katholisch ist, ganz bestimmt sehr, sehr sichtbar und sehr, sehr entscheidend. Und jeder hatte eine Seite zu wählen. Und das, was doch jetzt passiert ist, dass wir eigentlich es gibt ja dieses Wort in der Mediensoziologie von Publicitation, also quasi die Möglichkeit für Medien, Religiöses gerade deshalb so sichtbar zu machen, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, weil es etwas Irritierendes hat. Und ich glaube, das, was wir darin erkennen, ist, dass wir eigentlich Religionsfreiheit immer verteidigen würden in unseren westlichen Kulturen, weil wir sagen, ja, das gehört zu den Menschenrechten, das gehört zu uns, das ist uns wichtig, dass Religionsfreiheit gilt, aber wir stellen das eigentlich immer unter die Einschränkung, dass das privat sein muss, dass es in den eigenen vier Wänden oder vielleicht in einem Gottesdienstraum, den wir zubilligen, zu geschehen hat, aber ganz bestimmt nicht in der Öffentlichkeit eines Fußballspiels, sicher nicht, wenn Kameras an sind und schon gar nicht, wenn das ein so riesiges Ereignis ist wie eine Fußball-WM.
Ja.
Und da glaube ich, hat sich wirklich etwas geändert, nämlich dass ich wirklich vermute, dass sich die wenigsten Zuschauer und Zuschauerinnen darüber aufgeregt hätten, dass die da in einem Kreis stehen und beten. Ich glaube, dass es ein echtes Medienphänomen geworden ist, sowas dann an eine Öffentlichkeit zu ziehen und es zu einem kontroversen Thema zu machen.
Ja. Also ich kann mir das denken, es fällt mir auf oder man sieht gewisse Dinge erst, wenn sie quasi aus dem Hintergrund des Selbstverständlichen hervortreten. Es gibt sicher auch Rückkopplungsschleifen, dass man dann das Bedürfnis verspürt, nach dem Vorbild anderer, die das schon getan haben, seinen Glauben auch zu bezeugen und so weiter, weil man merkt, das ist medienwirksam oder weil man das Gefühl hat, ich muss da nachziehen oder so. Aber es fällt auf. Also mir kommt jetzt gerade diese Rede von Navid Kermani in den Sinn. Diese, was war das, Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2015, ja. Wo irgendwie am selben Tag oder am Tag vorher wurde in Syrien ein Pater, ein christlicher Geistlicher entführt, mit dem Kermani verbunden war, den er kannte. Und dann hat er ja seine Rede gehalten und zum Schluss dann gesagt, ja, ein Buchautor darf nicht zum Krieg aufrufen, aber er darf zum Gebet aufrufen, und hat dann einen Moment, die Leute zu einem Moment der Stille gebracht, aufzustehen und in Gedanken ein Gebet an Gott zu richten. Oder für Nichtgläubige hat das dann ein bisschen geöffnet, mit seinen Gedanken bei diesem Pater zu sein und so weiter. Das hat ein riesen Medienecho ausgelöst. Viele fanden das total übergriffig, also ganz ähnlich jetzt wie bei dieser Fußballszene. Manche haben jubiliert über diese und fanden das höchst angemessen und sensibel und berührend auch, und andere fanden das eine völlige Übergriffigkeit, Leute an einer Preisverleihung zu einem religiösen Akt zu zwingen, quasi, weil das so ungewöhnlich war.
Oder, und ja? ich glaube, da wird es wirklich sichtbar, dass der Liberalismus, der politische moderne Liberalismus, die Religionsfreiheit liebt und verteidigt, solange die Religion privat bleibt. Sobald sie an die Öffentlichkeit dringt, wird sie als etwas in sich schon Gefährliches wahrgenommen. Ganz egal, was die konkreten Inhalte dieser Religion sind. Und ich würde sagen, bei Navid Kermani können wir ein anderes Mal vielleicht ausführlicher diskutieren, handelt es sich wirklich sogar um eine sehr viel religiöse, eigentlich, ja, doch um eine zivil religiöses Moment, das verbinden soll, das Solidarität ausdrücken soll, dort, wo Worte fehlen und wo man nicht einfach politisch aktiv werden kann.
Aber
trotzdem wird es als Religion verstanden und gedeutet und ist kontrovers, oder? Und noch viel mehr dort, wo man Religion direkt zuschreiben kann und sagen kann, ob es die eigene oder eine andere ist. Also ganz prominent natürlich beim Kopftuch. Aber auch beim Kreuz im Klassenzimmer.
Ja, der bayerische Kruzifixstreit. Und genau. In der Schweiz hatten wir im Wallis etwas Ähnliches mit unserem Freund Valentin Abgottspon, der jetzt Präsident der Freidenkervereinigung in der Schweiz ist und das erlebt hat, wie er als Lehrer dann auch entlassen wurde schlussendlich, weil er sich geweigert hat, ein Kreuz im Klassenzimmer aufzuhängen. Also du hast schon recht, die Sichtbarkeit von Religion, und hier ist es dann bei diesen Fällen, ist es auch die ganz klare Zuortbarkeit der Religion bei Kermani. Der hat das bewusst interreligiös geöffnet, und hier geht's wirklich drum, Kopftuch gleich Islam. Und interessanterweise viele, du hast es am Anfang mal angedeutet, als du diese Gemengelage, die so über Kreuz geht, beschrieben hast, viele in der Schweiz auch der aktivsten Polemiker gegen Kopftuch und gegen Islamisierung und so. Wir haben ja bei uns sogar diese unsägliche Minarettverbot-Initiative durchgekriegt. Und die Leute, die da polemisieren, da ist es ganz eindeutig islamophob konnotiert, beziehungsweise, um es ein bisschen abzuschwächen, da richtet sich die Kritik eindeutig auf das Fremde, auf die fremde Religion. Das sind nicht dieselben Leute, die sich dann aufregen, wenn ein Lehrer ein Kreuz um den Hals trägt oder wenn an Weihnachten christliche Weihnachtslieder gesungen
werden. Ja, aber Manu, um jetzt fair zu sein, müsste man auch sagen, es ist natürlich dann von der linken Seite genauso. Also die brüllen sofort Islamophobie, sobald etwas kritisiert wird am Islam, sobald ein Muslim, der öffentlich in Erscheinung tritt, etwas tut und dafür kritisiert wird, ruft die linke Bubble dann sofort, das ist Islamophobie. Aber bei christlichen Äußerungen, christlichen Darstellungen ist das berechtigte Kritik.
Ja, absolut, oder? Absolut.
Also da geht es um das richtige Bewusstsein, das man haben muss. Da geht es darum, mit der eigenen kolonialen Vergangenheit, mit dem eigenen kolonialistischen Gestus kritisch umzugehen und das auch zu benennen.
Ja,
Deshalb also ich würde wirklich sagen, es ist von beiden Seiten.
Ja, absolut, würde ich auch sagen. Und deshalb ist es ja gerade spannend, wenn die Dinge komplizierter sind. Wenn da Leute auf dem Fußballfeld stehen und sich auf dem Hintergrund eines wahrscheinlich eher evangelikal-pfingstlich geprägten Glaubens zum Gebet treffen. Es sind aber mehrheitlich dunkelhäutige Spieler, die eigentlich quasi unter dem Protektorat der progressiven Linken stehen, die jetzt aber etwas tun, was man verabscheuenswürdig findet. Ich finde das immer spannend, wenn es so.
Aber es ist schon so krass, dass du sagst, verabscheuenswürdig, oder? Und für mich ist es wirklich am Schluss so die ernst gemeinte Frage, ob unsere westliche Vorstellung von Religionsfreiheit eigentlich nur eine Freiheit zum stillen Glauben meint.
Ja.
Also ob es quasi darum geht, dass man sagt, ja, die Gedanken sind frei. Also zeig nichts gegen außen. Mhm. Errege keinen Anstoß mit deiner Religion, mit deiner religiösen Überzeugung. Für dich im Herzen drin kannst du das haben, wenn es sein muss. Aber bitte schau dafür, dass niemand etwas davon mitkriegt oder gar belästigt wird davon.
Also
ich glaube, das ist tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, ist das eigentlich das westliche Verständnis von Religionsfreiheit.
Absolut. Das ist quasi der Preis, den man in einer säkularisierten Welt für die Religionsfreiheit und Toleranz von Religion bezahlt, dass man sagt, ja, Religion, okay, aber es ist Privatsache. Und das Problem dabei ist ja eigentlich offensichtlich, dass die beiden mit Abstand größten Religionen der Welt, die größten Weltreligionen, sowohl das Christentum als auch der Islam, nach der Lesung der meisten ihrer Angehörigen per se keine Privatreligion ist. Also dass sowohl das Christentum als auch der Islam in unterschiedlicher Weise eigentlich den Anspruch oder die Idee mitführen, auch nach außen zu treten, ein gewisses missionarisches Moment mit sich tragen, ein gesellschaftstransformatives Moment oder auch in vielen Lesungen des Islams auch ein ganz offenes Bekenntnis zu einer Verschmelzung von Staat und Religion oder staatlicher Macht und religiöser Macht. Also das ist, dass diese Verpflichtung auf Religion als Privatsache läuft eigentlich dem breiten Selbstverständnis der beiden größten Weltreligionen entgegen. Deshalb funktioniert das irgendwie nicht.
Ja, und ich komme einfach nicht umhin, dass dann trotzdem wieder auf diese ganze Alteritätswahrnehmung zurückzuführen. Weißt du, weil eigentlich finde ich, dass diese Debatte um Meja und Tah und die anderen Spieler der gegnerischen Mannschaft, die da zusammen gebetet haben, ganz viel auch über Deutschland aussagt und vielleicht mehr über Deutschland aussagt als über das Christentum. Das Verrückte ist ja, die beiden sind ja deutsche Nationalspieler. Also das heißt, wir wissen ganz sicher, dass es Deutsche sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es geht gar nicht anders. Und das ist doch eine krasse Beobachtung, dass wir sehen, dass jetzt sowohl progressive wie auch konservative Stimmen exotisieren jetzt diese Frömmigkeit von ihnen. Die einen als Gefahr, indem sie sagen, ja, schaut mal, was da jetzt reinkommt in unsere Gesellschaft, das können wir doch nicht wollen, das können wir nicht zulassen. Die anderen als eine ersehnte Rückkehr religiöser Vitalität, die jetzt Gott sei Dank importiert wird und uns einen Anstoß geben kann, selbst wieder sich auf die christlichen Wurzeln zu beziehen. Und das ist doch total spannend, dass wir öffentliches Beten jetzt bei afrodeutschen Spielern als etwas ganz Ungewöhnliches, Exotisches, total Spezielles wahrnehmen und uns gar nicht fragen, warum beten zum Beispiel die bayerischen Fußballspieler nicht? Mhm. Oder im katholischen Bayern, warum beten die eigentlich nicht? Das wäre ja eigentlich auch eine Frage, die man stellen könnte, aber ich glaube, dass es hier tatsächlich um etwas geht, wo Identität verhandelt wird, wo aber auch identitäre Linien gezogen werden.
Ja. Und meine Intuitionen in dieser Frage, mir ist völlig klar, dass man dann beim Schärferstellen auch an vielen Orten differenzieren muss und doch irgendwo noch Grenzen oder Leitlinien einziehen muss. Aber meine Intuition geht eigentlich sehr stark in eine liberale Richtung in dem Sinne, dass man gar nicht den Versuch unternehmen sollte als Staat, als Nation, bei uns in der Schweiz, wo das alles sehr föderalistisch gelöst ist, als Kanton oder so, nicht den Versuch unternehmen sollte, Religion, religiöse Symbole aus der Öffentlichkeit zu verbannen, sondern versuchen sollte, sie auf eine gute Weise einzubinden und Grenzen dort zu setzen, eben wo es um Vereinnahmung geht des anderen, wo es um Beschneidung von Freiheiten geht, wo es um Missbrauch von Plattformen geht, gerade jetzt in öffentlich-rechtlichen Institutionen, in Schulen oder so, dass ein Lehrer seine Schulklasse evangelikal missionieren sollte und eine muslimische Lehrerin nicht mit den Schülern im religiösen Interesse den Koran lesen sollte und so, das versteht sich für mich von selbst, aber dass man...
Und das ist ja zum Beispiel bei uns auch im Lehrplan geregelt, ja. Oder? Dass man sagt, ja, also die Schule ist ein religiös und ideologisch neutraler Ort.
Genau.
Und das finde ich ganz wichtig. Das ist ja selbstverständlich etwas, was wir einhalten müssen, wenn wir wollen, dass das ein sicherer Ort ist für Menschen, an dem sie sich bilden können.
Genau. Nur, was ich wichtig finde, ist diese Unterscheidung. Für mich heißt Neutralität nicht notwendigerweise Unsichtbarkeit. Und das ist ja der Schluss, der jetzt laizistisch, jetzt in Frankreich und so, ist das eigentlich dann gleichgesetzt, ein religionsneutraler Ort, religionsneutrale Schulen, da wird Religion unsichtbar gemacht.
Ja, aber lass uns da jetzt mal ein bisschen tiefer bohren. Also ich bin nämlich ganz bei dir. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass christliche Sichtbarkeit heute durch die Brille des Kulturkampfs gelesen wird. Also ein Gebet ist nicht einfach ein Gebet, sondern das wird sofort politisch und ideologisch interpretiert. Ist es ein progressives Gebet? Oder ist es konservativ? Mhm. Ist es queerfreundlich oder ist es queerfeindlich? Ist es inklusiv oder schließen die irgendwelche anderen Menschen aus, etc.? Und das Ganze wird dann nicht aus diesem Gebetskreis selbst ersichtlich, sondern man muss das zurückführen auf, was hat er denn früher mal gesagt? Wo gehört er dazu? Was haben die gesagt, wo er dazugehört? Und jetzt einen Schritt weiter. Und ich glaube, das Ganze verbindet sich dann mit einer beinahe hysterischen Wahrnehmung einer Bedrohung durch die Evangelikalen.
Ja.
Und das ist quasi dann das, was diese ganzen Diskurse so dringlich macht und sie befeuert. Denn eigentlich könnte man ja ganz kühl diagnostizieren, weil das zeigen alle Zahlen, dass die kirchliche Bindung sinkt, die religiöse Sozialisation abnimmt, christliche Milieus an Einfluss verlieren. Und trotzdem gibt es so etwas wie eine Hysterie, dass das Evangelikale auf dem Vormarsch ist, dass die Freikirchen wachsen, dass dort ideologische Elemente in unsere freie Gesellschaft eingetragen werden, die Frauen diskriminieren, die bestimmte Männlichkeitsbilder mittransportieren. Also diese Aufregung hat eigentlich ganz viel mit kulturellen Ängsten, glaube ich, zu tun und wahrscheinlich weniger mit den realen Machtverhältnissen, die in diesen Religionen überhaupt vorhanden sind.
Ja, zumindest nicht in unserem Breitengraden, zumindest nicht in Europa. Also die große Machtübernahme der Evangelikalen steht bei uns nicht kurz bevor.
Ist mir aufgefallen, weißt du, als du mit Thorsten auf dem Podium warst, oder? Alle Beispiele, wo es darum ging, dass Religion gefährlich werden kann, musstet ihr irgendwo mindestens den Kontinent wechseln.
Ja.
Oder? Also ich würde schon sagen, ja, es gibt das in Verbindung mit einem Rechtspopulismus, hatten wir in der jüngsten Vergangenheit, auch in Polen hatten wir und haben wir auch in Ungarn, wo ich sagen würde, da ist uns aber nicht mehr ganz wohl. Aber das sind ja gerade nicht die Evangelikalen, weißt du, was ich meine? Da wird ja quasi eine Staatskirche errichtet, die durchgesetzt werden soll, oder?
Oder in Russland oder
ja,
so.
Aber das Evangelikale, das Charismatische, das kennen wir, glaube ich, als etwas wirklich Bedrohliches aus Afrika. Wir kennen es aus Nordamerika. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht etwas, was hier tatsächlich ein Machtzentrum aufgebaut hat und wovor Menschen Angst haben müssen.
Nein, und es ist auch... ich finde die Reaktionen dann oft auch sehr kurzschlüssig. Also ich finde, es ist eine Frage, die man sich stellen kann, ist es statthaft für christliche Fußballer auf dem Feld, auf dem Rasen, noch quasi vor laufender Kamera, zusammenzustehen und zu beten und quasi einen religiösen Akt zu vollziehen? Ist das statthaft? Das ist eine Frage.
Ist das jetzt eine rhetorische Frage oder meinst du die ernst?
Nee, ich finde, das muss man ja diskutieren. Ist das jetzt ein Missbrauch dieser Bühne, dieser Öffentlichkeit oder kann man das im Namen der Religionsfreiheit durchwinken? Ist für mich eine Frage und ich wollte die einfach absetzen von diesem auch kurzschlüssigen Reflex, dann zu fragen, Moment mal, ja, Christen, was für Christen genau? Ah, Evangelikale, oh, die sind ja bestimmt queerfeindlich und so. Und dann wird ein Gebet von Spielern auf dem Feld plötzlich zu einem Statement für Queerfeindlichkeit oder so,
selbst zu einem Hasssymbol, oder?
Ja, und ich finde das einfach zutiefst kurzschlüssig, weil das war ja garantiert in keiner Art und Weise in der Absicht dieser Spieler, jetzt hier irgendwie in diese Kulturkampfthemen hineinzugehen. Und ich finde, da in anderer Hinsicht ist man da ja auch wesentlich weniger empfindlich. Man würde jetzt auch nicht bei einem öffentlichen Gebet an dem irgendwie, keine Ahnung, Katholiken beteiligt sind, würde man dann groß Schlagzeilen schreiben und sagen, das sind doch die Abtreibungsgegner, oder bei den Reformierten genauer hinschauen und sagen, aber die Leute, die da gebetet haben, das waren alles eigentlich wirtschaftsliberale, FDP-nahe Christen und die vertreten einen Kapitalismus, der den Schwächsten nicht zugutekommt oder was auch immer. Das würde man ja auch nicht machen. Man würde ja nicht quasi Leute für irgendwelche Einzelheiten des Gesamtpakets dann daran aufhängen. Also,
aber das ist doch eigentlich die Bigotterie im Umgang mit Menschenrechten, die wir im Moment beobachten können, oder?
Wie meinst du das?
Ja, mein Gedanke dazu ist, eigentlich ist dieses ganze Menschenrechtsprojekt etwas, was es nur im Plural gibt. Also entweder es gibt Menschenrechte oder es gibt kein Menschenrecht. Das gehört immer zusammen. Du kannst nicht sagen, ja, dieses Menschenrecht finde ich noch gut, aber dieses nicht so wichtig und ich ordne das mal unter. Menschenrechte sind etwas, was unbedingt gelten sollte. Ja. Und deswegen darf es gar nie so gedacht werden, dass zum Beispiel die Religionsfreiheit ein Gegensatz darstellt zur sexuellen Selbstbestimmung des Menschen. Mhm. Sondern das, was das liberale Projekt ist, ist Religionsfreiheit und sexuelle Selbstbestimmung so in eine Gesellschaft zu integrieren, dass beide zu ihrem Recht kommen. Mhm. Und deswegen darf es für mich wirklich keine ernst gemeinte Frage sein, es darf nur eine rhetorische Frage sein, ob die da beten dürfen. Natürlich dürfen die da beten. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich dürfen sie sich nicht queerfeindlich äußern. Natürlich dürfen sie sich nicht frauenfeindlich äußern. Natürlich dürfen sie das nicht. Mhm. Aber das steht alles auf demselben Papier. Das sind nicht Gegensätze, die wir quasi, weißt du, im Sinne einer Güterabwägung gegeneinander hochhalten müssen.
Ja, ja, ja.
Und das Projekt, das wir dazu haben in Deutschland, in der Schweiz, das finde ich wirklich etwas, eine ganz, ganz große Errungenschaft, ist eben nicht der kalte Laizismus, der Religion aus der Öffentlichkeit ausschließt und verstecken will. Es ist aber auch nicht dieser überreligionsfreundliche Pluralismus, den wir aus den USA kennen, weißt du, wo quasi alles immer religiös geframed werden muss, wo Menschen, die zu keiner Religion gehören, sofort im Verdacht stehen, gar keine Werte zu vertreten, keine Werte anzuerkennen oder zu haben, sondern wir haben sowas etabliert wie einen ziemlich vernünftigen, gewaltarmen Umgang mit Religion, indem wir sowas haben wie Volkskirchen, Landeskirchen, Strukturen haben, in denen Menschen ausgebildet werden, die darin Verantwortung übernehmen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Kirchen. Und meine Frage wäre eher, wie integrieren wir mehr Religionsgemeinschaften in dieses gute Biotop, was sich da gebildet hat, als dass man Religion jetzt aus der Öffentlichkeit so aussperren muss, weil man sie für gefährlich hält?
Ja, ja. Also ich teile deine Grundintuitionen. für mich. Und ich würde auch sagen, dieses Gebet nach dem Spiel auf dem Rasen, das so viel Aufmerksamkeit erregt hat, das ist für mich noch deutlich innerhalb der Grenzen dessen, was in einer pluralistischen, auch religionspluralistischen Gesellschaft möglich sein muss. Nur ist es für mich jetzt doch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass die das dürfen, beziehungsweise würde ich sagen, es gibt dann schon Punkte, wo Grenzen überschritten werden oder wo man sagt, das ist jetzt ein Missbrauch einer Öffentlichkeit und da muss man dann, also da muss man Regelungen finden. Das hat ja die FIFA mit diesem T-Shirt-Verbot, religiösen T-Shirt-Verbot oder so. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ein Spieler dann in den USA ist das übrigens üblich, dass irgendwelche Basketballspieler oder Baseball oder was, American Footballspieler im Interview nach dem Spiel sagen, und übrigens, Jesus liebt dich, du bist ein einzigartiger Mensch, du kannst bei ihm eine Freundschaft finden und deine Sünden vergeben bekommen und so weiter. Das gibt's ständig, dass die Leute oder dann irgendeinen TED-Talk noch einbauen. Bei uns in Europa, wahrscheinlich auch unter der Ägide der FIFA, wäre das dann eher problematisch. Und es lässt sich ja leicht steigern oder es lässt sich leicht zeigen, wo das Konfliktpotenzial ist, wenn man jetzt irgendwie die Religion wechselt oder sagt, einer ist jetzt bei den Zeugen Jehovas oder bei Scientology und nutzt jetzt die Bühne in eines Interviews nach dem Spiel oder einer Nahaufnahme seines T-Shirts, um zu sagen, tretet alle bei Scientology bei und so geil fänden wir das dann doch wieder nicht, weißt du das?
Ja, aber Manu, da finde ich aber wirklich, da fehlen mir jetzt viele Differenzierungen, wenn man das so vergleichen möchte, weil mein Problem ist, dass es absolut sinnlos ist, über Religion zu sprechen, ohne dass wir auf Inhalte schauen. Mhm. Und ich denke, dass es sinnvoll ist für einen liberalen Rechtsstaat, sich nicht gegenüber allem, was sich Religion nennt, auf selbe Weise zu verhalten. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du es mit einer Sekte zu tun hast, die wirklich ein psychologisches Brainwashing zur Perfektion getrieben hat und Menschen ausbeutet, um den eigenen Apparat zu füttern, oder ob du eine Kirche hast, in der Menschen zusammenkommen, um zu beten, um über Bibeltexte nachzudenken, um Fürbitte zu machen für andere Menschen. Und ich beziehe das übrigens jetzt gar nicht nur als Unterscheidung, was du das jetzt meinst, auf die Frage Scientology oder Christentum, mhm, sondern ich würde sagen, nein, der Marsch fürs Leben hat sich wegen der Bilder, die sie mitgebracht haben, also diese Kindersärge, die sie durch die Stadt getragen haben, einfach für immer desavouiert und gehört verboten. Das darf nicht sein. Das ist nicht etwas, was wir der Öffentlichkeit zumuten müssen. Das ist nichts, was der Öffentlichkeit zugemutet werden darf. Und das braucht aber eine inhaltliche und eine normative Unterscheidung, wo wir sagen, nein, wir wollen nicht, dass solches Gedankengut diese Öffentlichkeit erhält.
Ja. Und
das haben die aber selbst verschuldet. Das ist etwas ganz anderes, als wenn die singend durch die Straße gegangen wären und Gott für das Leben gedankt hätten. Mhm. Damit hätte auch keiner Mühe gehabt. Das, was Mühe macht, ist dieses Verurteilende, dieses auf Menschen herabblickende, dieses Herabwürdigende und Menschen als Mörder zu bezeichnen, die eine ganz, ganz schwierige Entscheidung getroffen haben, die ihnen vom Rechtsstaat her gerade nicht als Mord ausgelegt wird, sondern als eine schwierige Entscheidung, die ihnen aber offen stehen soll, aufgrund unserer liberalen Ordnung.
Ja, aber
und das finde ich wirklich was anderes.
Natürlich, deshalb, aber das war ja mein Statement, man muss dann beim näheren Hinsehen eben doch differenzieren. Nur dieses Beispiel, das du jetzt genannt hast, das ist ja dann gar keine Frage der Religionsfreiheit mehr. Das wäre ja auch, wenn jetzt ein ohne religiösen Bezug Leute mit denselben Bildern und denselben Rufen und denselben Darstellungen durch die Straße gehen würden, dann wäre das ja genauso fraglich. Das ist ja quasi, da sind dann andere Rechte berührt davon.
Ja, schau, aber das ist doch der Punkt, oder, dass du mit Religion halt viel, viel schneller solche Themen zu identitären Themen in einem Kulturkampf stilisieren kannst.
Ja, klar. Aber weißt du, die Übergänge, mein Statement war ja nur, es braucht bei öffentlichen Anlässen, ob wir jetzt von Sport oder Politik, von Kultur, Musik und so weiter sprechen, es braucht ja dann doch ein näheres Draufschauen und gewisse Grenzziehungen.
Genau. Ja, finde ich auch.
Auch wenn man, wie wir jetzt beide ja eigentlich zum Ausdruck gebracht haben, eine grundsätzlich liberale Position teilen, die der Religion nicht einfach jede Öffentlichkeit verbieten möchte, aber man muss dann doch schauen, was ist jetzt, also natürlich.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde das dann auch nicht so schwierig. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meinem Kind im Fußballstadion und am Ende des Spiels umarmen sich die Spieler zweier gegnerischen Mannschaften und beten zusammen, dann glaube ich nicht, dass mein Kind davon traumatisiert ist oder irgendeinen Schaden nimmt. Mhm. Wenn ich aber auf dem Bundesplatz in Bern stehe und die tragen dort haufenweise Babysärge vorbei und Bilder von abgetriebenen Föten, dann ist das traumatisierend und das ist scheiße und sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit.
Ja. Genau.
Also ich finde das nicht so schwierig, ja, ehrlich gesagt.
Aber das sind ja jetzt auch Extrembeispiele. Wenn du jetzt irgendwie, du hast der Eurovision Song Contest eines deiner medialen Lieblingskinder, ja, und da tritt jetzt irgendwie, da siegt jetzt eine Sängerin mit muslimischem Hintergrund und im Schlussinterview vor 100 Millionen Zuschauern bekennt sie als Muslimin, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Ja. Dann würden sich wahrscheinlich sehr viel mehr Leute noch, oder es würden sich andere Leute aufregen, als wenn jetzt ein überzeugter evangelikaler Christ sagen würde, und übrigens, Jesus hat euch lieb und ihr könnt eine persönliche Beziehung mit ihm haben, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Das würde auch Schlagzeile machen und vielleicht nicht dieselben Leute aufregen, aber auch ein muslimisches Bekenntnis, das jetzt nicht irgendwie einer Sekte zugehörig ist oder so, würde ja, also ich finde da die Diskussion berechtigt.
Aber Manu, wir hatten doch alles schon. Also wir hatten schon die Heilsarmee, die uns vertreten hat beim Eurovision Song Contest. Wir hatten Nemo. Nemo hat danach andere Rechte gefordert für Transgender-Personen etc. Das wird alles kontrovers diskutiert, aber das gehört zu unserer demokratischen Öffentlichkeit. Das hat Platz. Das finde ich etwas anderes, als wenn man Menschen, die in unserem Rechtsstaat nicht das Verbrechen Mord begangen haben, öffentlich als Mörder bezeichnet. Das sind doch ganz andere Grenzen. Also ich finde das wirklich nicht super schwierig. Was ich aber eigentlich noch spannend fände, ist so die Frage, ja, wie beurteilen wir das eigentlich aus einer christlichen Perspektive? Man kann da jetzt zwei Haltungen dazu haben. Ich biete dir mal beide an. Erste Haltung wäre, das ist jetzt wirklich schön, da haben Christen gezeigt, wozu sie fähig sind, was die Verständigung angeht, über ein Fußballspiel hinaus. Die haben damit einen Gott bezeugt, der größer ist als die Rivalität auf dem Rasen. Die haben auch gezeigt, dass es etwas gibt, was über diesem ganzen FIFA-Moloch steht etc. Das wäre so die eine Perspektive. Die andere Perspektive wäre, ja, aber kennt ihr eigentlich auch Matthäus 6 über das Beten?
Ja.
Da heißt es doch, macht das gerade nicht als Selbstdarstellung, gerade nicht in der Öffentlichkeit, sondern im stillen Kämmerlein. Nimmt mich jetzt einfach Wunder, bei welchem Pol bist du, wie beurteilst du das?
Ehrlich gesagt, ich würde eine Verurteilung dieses Gebets unter Berufung auf Matthäus 6, ich finde das kleinlich, gesetzlich und auch irgendwie nicht stimmig, weil es doch völlig klar ist, also das Anliegen hinter diesem Wort Jesu ist natürlich klar, es gibt Arten des Gebets oder es gibt Akte des Gebets, die, mit denen man eigentlich seine Frömmigkeit zur Schau stellt, selbst wenn sie schon ausgehöhlt ist, oder mit denen man seine Frömmigkeit sogar aushöhlt, indem man ständig nur nach außen etwas demonstriert. Und gleichzeitig ist es völlig klar, in einer Gesellschaft, in der auch das Christentum zu einer Weltreligion geworden ist und eine große Öffentlichkeit auch genießt oder genossen hat über Jahrhunderte hinweg, es gibt ja auch performative Akte des Gebets. Das ist ja irgendwie klar.
Würde ich auch sagen, oder? Also das politische Gebet, das Friedensgebet, das sind ja alles Dinge, die wir auch kennen und wirklich, finde, echt zu Recht auch schätzen.
Ja, bei denen die Öffentlichkeit
ein zentrales Element ist.
Genau,
oder?
Zum Gedanke selber gehört.
Ja.
Also das finde ich nicht das Problem. Ich bin natürlich auch, es ist auch klar, dass ich das mit anderen Augen sehe, als jemand, der diese Religion oder der sich auch zum Christentum rechnet oder zum christlichen Glauben, zur Glaubensgemeinschaft, dass ich das nicht mit denselben Augen sehe wie jetzt ein muslimischer Zuschauer oder so. Das ist mir schon klar.
Ja, verstehe ich. Hey Manu, ich habe dir das Thema aufgeschwatzt. Mhm. Dir gehört das Amen.
Amen. Endlich mal wieder ein Amen der Woche, nachdem wir es über lange Zeit hinweg unterschlagen haben am Schluss. Ja, Religion in der Öffentlichkeit, Beten in der Öffentlichkeit. Ich bin dafür, unter der Voraussetzung, dass man auch die nötige Freiheit und Toleranz mitbringt, religiösen Äußerungen anderer gegenüber, mit denen man nicht denselben Glauben oder denselben Gott teilt.
Amen. Manu, jetzt sind wir kurz vor deinem Urlaub, beide mittlerweile etwas am Verschmachten hier drin im Podcast.
Ja, ich wollte gerade sagen, am Anfang aber, hast du mit Schadenfreude auf meine durchschwitzte Nacht und jetzt sitzt er da mit seinem Tuch und der Schweiß läuft ihm den Nacken runter. Ja, ich sehe dich, Stefan.
Es stimmt, du hast recht. Aber lass uns doch kurz sagen, das war die letzte Folge jetzt vor der großen Sommerpause.
Ah, das müssen wir unbedingt noch ansagen, ja.
Sommerpause machen bis im August. Mhm. Und die nächste Folge von uns gibt es wieder am 11. August, am 12. August, das ist ja der Mittwoch zu hören. Dann werden wir wieder da sein, wieder mit einem hoffentlich aktuellen Thema. Bis dann wissen wir, wer Fußball-Weltmeister geworden ist. Und Manu, was erlebst du in diesen vielen Wochen, in denen wir uns nicht hören werden?
Ach, eine Woche am Schweizer Brienzer See, eine Woche am Schweizer Thuner See und dann eine Karl-Barth-Tagung, auf die ich mich freue, in der Nähe von Basel. Und sonst hoffentlich mal endlich ein bisschen Zeit, einige inhaltlich theologische Dinge nicht nur abzuarbeiten, sondern explorativ, abenteuerlich nach vorne zu denken.
Oh, da würde ich mich freuen, wenn du etwas davon mitbringst dann auch hierhin. Ich werde noch nicht gleich Urlaub haben, also ich bin noch nicht im Zieleinlauf wie du. Ich habe erst eine Woche später Urlaub. Wir werden an Neuenburger See fahren mit Freunden und da in einem kleinen Häuschen viel, viel baden. Und dann werden wir noch nach Ägypten fliegen, um einen richtig schönen Tauchurlaub zu machen mit der Familie.
Ah, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Ja. Und ich hoffe, ihr habt ähnlich beschwingte und erfreuliche Pläne für die Sommerwochen. Wir grüßen euch ganz herzlich aus dem überhitzten Dachgeschoss der EKS, der EKS-Schaltzentrale in Bern. Genau. Und freuen uns, wenn wir euch im Spätsommer dann wieder im Podcast als Hörer und Hörerin mit dabei haben. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss und führt euch Gott. Bis bald. RevLab.